Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
Hallo und guten Tag, guten Morgen, guten Abend zu Boll Blasberg. Ja. Es ist wieder soweit. Ah. Ja, Kai, ich habe gehört, du hast viel Hörerpost bekommen. Alle sind geil auf die Maxdome 100 Euro.
Ja. Also ich bin ein bisschen beleidigt, weil ich habe ja auch ab und zu mal Fleischpakete versteigert. Und das lässt du bitte sofort sein, diese Geräusche.
Nee, ich musste das lauter ausmachen hier.
Ausmachen. Du hast schon wieder...
Ja. Nee, so. Ich mache... warte mal, ich mache Mail aus und WhatsApp Notifications aus. Also, leg los.
Ich habe noch nie so viele Hörerpost bekommen wie in der letzten Woche, bis gestern. Und ich musste sogar ein im Internet befindliches, in diesem Internet ist was drin, das heißt so ein Random-Zähler. Ich habe also durchgezählt, wie viele Mails bekommen haben mit meiner Frau zusammen und dann haben wir das Random-System angeschmissen und die 38. Mail hat gewonnen. Ich sag später welche, weil wir müssen noch beratschlagen, weil wir ja keinen Notar haben bei dieser Auslosung.
Walter Baresel.
Haben übrigens alle eine Walter Sparbier.
War das Sparbier oder Baresel?
Nee, Sparbier war der Postillon, der beim großen Preis und der Baresel war bei der Auslosung von der vom DFB-Pokal, ne?
Genau.
Richtig. Wie beschissen, dass wir sowas wissen. Das ist wirklich Dreckswissen.
Nein, weil wir so alt sind schon.
Ja, genau. Aber dass wir uns immer noch erinnern können,
das ist gut.
Zeigt kein eigentlich Alzheimer. Unsere Jugend. So, du bist wieder ein bisschen überpegelt in deinem Mikrofon.
Ich gehe weiter weg, so?
So, also, es wurden ein Maxdome-Abo, nicht Abo, sondern Konto ausgelobt mit 100 Euro wert. Und von den vielen, vielen Zuschriften war eine einzige Zuschrift nicht männlichen Geschlechts. Was sagt das?
Dass uns Frauen kaum hören. Ich glaube, unsere zwei Hörerinnen kennen wir beide persönlich so ungefähr. Ja, das ist also wie bei meinen Filmen. Das ist leider auch so. 96% männliches Publikum bei Uwe Bolls Filmen.
Hast du Zeit, ein paar Stimmen vorzulesen, weil sie nicht nur das Codewort richtig beantwortet haben, übrigens richtige Quote 100%, ja. Also es sind nochmal für die, die nicht gehört haben beim letzten Mal, ich habe am Ende der Sendung beim längsten Podcast, den wir bisher gemacht haben, nach fast anderthalb Stunden das Wort ausgerufen, das sie mir schreiben müssen. Das haben alle richtig gemacht und haben also auch alle bis zum Ende gehört. Und die schönsten Ausschnitte lese ich jetzt vor. Okay. Burkhard schreibt sich, das war wieder eine tolle Sendung, hätte gerne noch länger gehen können. Wurde sehr diskutiert übrigens diese Woche, weil es so lang war. Und wir ja immer wieder so von so Formatfritzen hören, ein Podcast darf nicht länger als 30 bis 45 Minuten sein. Ich nehme es vorweg, alle sagen unisono, die geschrieben haben, macht so lang ihr wollt, das ist super, was ihr macht. Ja, sehr natürlich. Gut. Das wissen wir ja auch. Die Formatfritzen von 30 bis 45 Minuten sind meistens die schon nach 10 Minuten in die Knie gehen thematisch und deswegen auch von ihrer Redaktion nicht durchs Ziel getragen werden. Wir haben sowas übrigens nicht. Wir setzen uns samstags morgens in der Regel ans Mikrofon und schwafeln offensichtlich substanzreich über die vergangene Woche. Die übrigens nach meinem Empfinden, nicht nur unsere Podcasts werden immer länger, sondern die Wochen werden auch immer voller. Es passiert immer mehr.
Absolut.
Wahnsinn, oder? Ich glaube, dass wir gerade in einer unfassbar historischen Zeit sind.
Ja, leider. Ja. Ich wäre froh, wir wären nicht in weil die historische Zeit ist ja keineswegs positiv, kann man ja mal sagen, ja, sondern es ist mehr unsicher als je zuvor. Aber lese erst noch weiter durch.
Und ich möchte mich für meine Stimme entschuldigen. Ich bin ja auch die Station Voice von Maxdome und in dieser Woche ein bisschen in die Knie gegangen, weil ich irgendwie dann doch auch... Und ich habe ein bisschen meinen Dallmayr Pro Domo in Verdacht, dass der Histaminen absondert und mich deswegen etwas räuspernd macht. Aber das ist ein anderes Thema. Also gerne noch länger. Mein Sohn 18 und ich freuen uns immer aufs Wochenende und die neue Folge. Dann Dirk schreibt, klasse Folge und ihr könnt auch gerne 2 Stunden Podcast aufnehmen. Macht weiter so. Selbstverständlich höre ich jeden Podcast von euch beiden von der ersten bis zur letzten Minute. Eine Podcast-Folge pro Woche halte ich persönlich für einen guten Rhythmus, wenn die Folgen unterschiedlich lang sind, weil von Woche zu Woche nicht immer die gleiche Menge an Themen gibt. Dann ist das eben so, schreibt der Sven. Doch gerade hier, das ist ja der Vorteil eines Podcasts, der in kein Senderraster passen muss. Max schreibt uns, weiter so, freut mich, dass ihr weiterhin den Podcast macht, trotz regelmäßigen Meinungsverschiedenheiten. Das macht den Podcast gerade so unterhaltsam und spannend. Und Uwe, Blood Rain gibt es bereits auf Blu-ray. Muss man dir das sagen, ja?
Manchmal ja.
Ja.
Aber ich habe es auch gelernt jetzt diese Woche, dass da eine Blu-ray vorhanden ist. Aber es wird ja eine neue Blu-ray mit höherer Auflösung gemacht.
Dann habe ich letzte Woche ja erzählt, war ich ja bei Dreharbeiten einer sehr lustigen Sendung mit Lutz van der Horst für Tele5, das Maxdome sponsert. Und da war ich bei den Dreharbeiten und da hat mich jemand angesprochen, und zwar der Sven, der berühmte Lehrer aus Bonn. Ich habe mich sehr gefreut, von unserer Begegnung in Köln in eurem Podcast zu hören. Es war wirklich toll, sich mal persönlich mit dir zu unterhalten. Siehst du, es gibt auch Menschen, die schätzen das hoch, Uwe. Ja? Ich hoffe auf noch viele weitere Folgen eures gelungenen Podcasts. Ihr, also beide, seid mir sehr sympathisch.
Ich glaube, das ist doch auch gut.
Ich glaube, der meint nur mich. So, und dann habe ich einen längeren, den ich nicht ganz vorlesen kann, von Carlos bekommen.
Terrorist, der lebt immer noch.
Genau, Carlos aus Kolumbien. zum aktuellen Inhalt. Im Großen und Ganzen teile ich Ihre Meinung, er siezt mich, Herr Blasberg, teile ich Ihre Meinung, dass der sehr, sehr böse Putin in 20 Jahren, ich habe gesagt in 2 Monaten, in 20 Jahren in einer anderen Welt lebt, in der Tat Geschichte ist. Aber Herr Boll aus heutiger Sicht hat auch berechtigte Gegenpositionen. Daher gefällt es mir sehr gut, dass Sie beide sich so erfrischend uneinig sind. Was mich natürlich brennend interessiert, ist Ihr Gesellschaftsentwurf, wie Ihr Gesellschaftsentwurf denn aussieht und ob Sie auch bereit sind, in Ihrem Gesellschaftsentwurf selbst zurückstehen. Ich gehe mal ganz ketzerisch davon aus, dass Sie Lustfahrten, wohin auch immer, nicht mit dem Zug, oder in einer Fahrgemeinschaft absolvieren. Ich betone, dass ich es stets interessant finde, wenn die eigene Biografie in Bezug auf den gegebenenfalls anderen Gesellschaftsentwurf im Konflikt steht. Es ist mir wichtig zu betonen, dass mein Neidhammel an der Leine ist, aber es ist eine Binsenweisheit, gleich welche Konzepte man sich anschaut, tatsächlich Gleichheit im ökonomischen, ökologischen Sinne als frommen Wunsch zu bezeichnen. Es kann als reales Beispiel nur einen Kai Blasberg geben. Das stimmt. Ein Kai Blasberg. Es gibt nur ein Kai Blasberg. Ein Kai Blasberg. Der seine Führungsposition übernimmt. Diese Hierarchieprinzip stellt jedoch gleich, welchen Gesellschaftsentwurf man annimmt, ein Thema dar, dass man so eine fleißige Arbeitsbiene oder bienerisch sein kann, wie man will. Faktor am richtigen Zeitplatz dürfen Einschätzungen nicht eben völlig ignoriert werden. Das stimmt, lieber Carlos. Dazu sage ich Folgendes. Wenn ich Gesellschaftskritik, und die steht ja hier im Mittelpunkt, anbringe, dann ist das meistens den Mächtigen gegenüber, aber eben auch den Regierten.
Und den Reichen.
Die gehören zu den Mächtigen dazu, denen ich nämlich auch unterstelle, dass sie durchaus an ihrem Leben etwas ändern könnten. Und wenn ich mich selber anschaue, dann muss es ganz klar sein, ich bin für niemanden Vorbild und ich will das auch nicht sein. Ich schwinge mich nicht dazu auf, ich bin nämlich nicht David Precht, über den reden wir gleich noch in dem Verlauf der Sendung, sondern ich bin ich und ich denke viel nach, ich bin recht gut gebildet und glaube zu wissen, was in Zukunft für einen Entwurf gültig sein kann. Dabei glaube ich, dass wir Boomer alt genug sind, uns an Zeiten zu erinnern, an die wir uns nur zurückerinnern müssen. Denn wir haben damals auch relativ glücklich gelebt, als vieles von dem noch nicht da war, was dafür verantwortlich ist, was unseren Erdball aus der Waage kippt.
Ja, aber wo, weißt du, du hast ja oft Tipps gegeben, wir müssen weniger und weniger und weniger, ja. Aber dann ja. warst du auf Mallorca, dann warst du in Montreux und warst jeden Tag auf einem Konzert und ja. dann fährst du in ganz Deutschland rum zu deinem Geschäftstermin.
Ja.
Ja, und da haben mich nämlich einige drauf angesprochen, haben gesagt, ja, aber er selber, genau. ich habe dann immer gesagt, ja gut, er fährt wenigstens mit dem eigenen Auto durch die Gegend und fliegt nicht. Ja, das ist ja positiv, aber insgesamt ist es eben so. Nee, wer will gerne selber sich einschränken?
Also
ist erstens, einfach davon zu reden, aber schwer zu machen.
Genau, genau. Erstens ist es eine, glaube ich, deutsche Pest, dass wenn du etwas anmerkst, zu dem alle anfangs noch die Köpfe nicken, du dann von einer gewissen Klientel, die sich nicht verändern wollen, die gar nichts verändern wollen, das sind meistens Konservative, dann gebrandmarkt wirst, wenn du nicht 100% veränderst. Also na, sie,
wenn du quasi deine Farm verlässt, ja, bist du schon schuldig.
Bist du schon schuldig, so. Aber auch darauf habe ich Antworten. Die sind mir allerdings ein bisschen zu popelig und zu klein. Ich habe tatsächlich mein Leben so verändert, wie ich niemanden kenne, der es verändert hat. Jetzt höre ich sie schon wieder schreien. Ja, du, höre ich mein Leben lang übrigens. Ja, du hast es ja auch leicht. Nein, ich habe es genauso schwer wie andere auch. Zweitens, ich achte sehr viel mehr darauf als andere. Und ja, ich mache noch Dinge, die mir immerhin noch, also wenig tue ich, gemessen an dem früheren, immer noch Bauchschmerzen bereiten. Aber ich klebe mir nicht, sorry Greta, hinten auf den Auspuff und scheiß auf alles, wie die Leute, die in ihren Camp David-Shirts am Flughafen stehen und diese Schlangen bilden an den Flughäfen. Egal, ob das jetzt der schlechte Berliner oder der nicht so gute Hamburger oder ein ganz guter Münchner ist, überall crowdet sich das so, weil die Leute glauben, sie hätten immer noch ein Recht auf irgendwelche Reisen. Und das ist nicht der Fall. Und diese Freiheitsbeschränkungen, die das sein werden, ja, das werden sie sein, die sind notwendig. Es sei denn, wir machen jetzt die Hose auf und lassen laufen. Ich glaube sogar, und jetzt wird es ganz, ganz schwierig für viele, dass es zu spät ist. Ich glaube, dass wir das nicht mehr retten können, was wir zerstört haben. Und ich hoffe inständig, dass die Auswirkungen nicht so schlimm sind, wie wir befürchten. Aber
ja, das kannst du vergessen.
Das heißt ja nicht, dass wir deswegen, bloß weil die anderen Bolsonaros dieser Welt auch laufen lassen, dass wir deswegen mitlaufen lassen. Das ist die einzige Botschaft, die ich habe. Und was mich so zornig macht, ist, dass das Fehlversagen von 3% der Menschheit und da nur von der oberen Hälfte, nämlich dem Mittelstand, dem gehobenen Mittelstand, den gemäßigten Wohlhabenden, so wie wir, und den ganz, ganz Reichen, dass dieses Fehlverhalten zu dem totalen Chaos führt, dass fast alle Menschen auf dieser Erde nichts dazu beigetragen haben, dass es wahrscheinlich zu dieser Klimakatastrophe kommt. Und dass wir als diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, viele gar keine, auch hier nicht, wir aber schon, überhaupt keine tragen wollen. Und diese Ignoranz, die macht mich zornig und das wird auch weiterhin so bleiben, lieber Carlos.
Es ist ja, wir haben ja diese Woche gesehen in Florida, jetzt South Carolina, der Riesen, ein unglaublicher Schaden von wahrscheinlich hohem achtstellig bis neunstellig, also bis Milliarden, 100 Milliarden
Trillion.
Schaden.
Trillion, sagt der Amerikaner.
Ja, ja, genau, richtig. Ja, Billions sind da ja Milliarden und Trillion ja. sind dann noch mehr. Aber der Punkt ist, dass eben die Klimakatastrophenfolgen natürlich viel teurer sind, als wenn wir das Klima gerettet hätten, haben wir aber nicht. Aber jetzt leben wir nach dem Motto, wenn ich weiß, dass morgen die Erde untergeht, pflanze ich trotzdem noch mein Bäumchen. Das ist eigentlich das, was ja auch deine Message war. Da schließe ich mich an. Es ist nur, weil man denkt, man kann jetzt sowieso nichts mehr retten, muss man jetzt nicht die Sau abgeben und jedes Wochenende nach Ibiza fliegen. Ja, so. Und darum geht's ja. Wir hatten ja auch diese Woche durch diese Pipeline-Bombardierung, wer es auch immer war, ja, sind 3000 Tonnen quasi in die Ozonschicht vom Gas gelandet.
Ja, 1% der CO2-Ausstoß von Deutschland, habe ich gelesen.
Genau, auch durch dieses Leck. Ja, und so, und das ist natürlich dann auch für, genau für uns, die wir den Planeten irgendwie dann doch noch für die nachfolgenden Generationen lebbar erhalten wollen, sind sowas natürlich klar, brutalste Schläge ins Gesicht, wo man dann eben auch sieht, dass eben sich auf großer, weiter Politik am Schluss keine Sau wirklich für Global Warming interessiert. Ich habe einen Bericht gesehen diese Woche, es wird ja gewählt in Brasilien, also Bolsonaro hat ja schon gesagt, er anerkennt, wenn er verliert, anerkennt er die Wahlen nicht. Ich meine, muss man überlegen, wo wir jetzt mittlerweile leben. Ne? Wir leben eigentlich, wo vollkommene Faschisten wie Bolsonaro, in Italien sind sie ja schon dran, die hält sich aber zum Glück im Moment noch sehr ruhig, macht man mal ab, wie es da weitergeht, aber in Brasilien ist schon klar, diese Wahl wird unter Umständen gewalttätig.
Ja.
Ne? Wenn er nämlich nicht gewinnt, wird er seine ganzen, und der hat ja wie der Duarte da hier in auf den Philippinen hatte, der hat die Militärleute auf seiner Seite. Das ist eben anders als bei Donald Trump, der sich mit dem FBI und so weiter vollkommen verscherzt hat. Der hat da wenig Freunde in den USA im Bereich Militär, FBI und CIA. Deshalb ist es schwerer in den USA, einen gewaltsamen Umsturz durchzuziehen. Aber in Brasilien, ich sag mal so, der Bolsonaro, ich glaube ehrlich gesagt, er wird die Wahl gewinnen. Der andere Kandidat ist uralt, war im Gefängnis, war auch korrupt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Bolsonaro die Wahl verliert. Aber
und unser Fußballstar Neymar hat sich ja für Bolsonaro ausgesprochen und der hat ja 10 Millionen Follower bei Instagram und dann werden davon ja 80% wahrscheinlich die Wahl entscheiden.
Ja, ne? Also das ist wirklich, die Einzigen, die nicht wählen werden, sind die Umweltschützer von den Drogenkartellen. Weil die sagen sich, scheiße, wir haben es einfacher bei den anderen weiter unsere Familien lassen und die Drogenhandel
im,
angangs.
Im Amazonasgebiet werden wir, wenn der alles abholzt, schneller entdeckt wahrscheinlich.
Ja, der hat übrigens auch Farmern einfach so erlaubt, den Amazonas abzuhacken. Also jetzt nicht nur offiziell, sondern auch inoffiziell. Kleinen Farmen. Ach, du willst eine Farm machen, du willst Rinder züchten, kein Problem. Hier, hack einfach ab, die Polizei wird dich nicht stören. Ne? Also das heißt, er scheißt, also wirklich, er scheißt der Welt ins Gesicht seit Jahren und der Amazonas wird eben da auf Turbo abgehackt. Und da können wir gar nicht so viel im Schwarzwald umpflanzen hier in Deutschland, wie da gleichzeitig abgehackt wird. Und deshalb ist eben auch, das ist so ein Lost Cause. Ne? Also wir wollen die Erde retten, aber wir tun es einfach nicht. Und durch diese ganze Ukraine-Situation wird dann natürlich noch stärker die Umwelt verpestet.
Wir müssen aber nochmal zur Hörerpost zurückkommen.
Ja, gut. Dann.
Und zwar möchte ich dir jetzt die Frage stellen, soll diese eine Frau, die geschrieben haben, einfach mein Random-System überbrücken? Oder sollen wir sagen, nein, ihr seid alle gleich, ihr hättet auch schreiben können, es geht an einen der vielen, vielen Männer, die geschrieben haben. Das musst du jetzt entscheiden. Ich bin ja befangen.
Wir können ja die Frau nicht gewinnen lassen.
Gut, dann haben wir das.
Wir müssen schon losen. Du musst schon irgendwie zu Hause.
Das habe ich ja.
Okay, also der Schreiber Nummer 38 hat gewonnen, oder was?
Der hat gewonnen, ja. Und den schreibe ich an, heute noch, am Samstag, und werde ihn dann instruieren, was er zu tun hat, damit er in den Besitz dieses Konto kommt. So, dann habe ich noch zwei, die ich auch interessant finde, und zwar schreibt der Manfred, bester Kai, oho, dranbleiben war wie immer ganz puppig. Mit Bullshit bewerbe ich mich um die ausgelöste Durchhalteprämie von 100 Euro. Die 100 Euro will ich allerdings im Fall, dass ich der glückliche Gewinner bin, bist du nicht, Manfred, du warst Nummer 37, allsonntaglich bereits als Hörer eurer munteren Kabbelei mit erhellender und aufbauender ist als jede Predigt. Nicht für mich behalten, ich würde sie spenden, und zwar an Uwe. Love in return. 1 Euro pro Beleidigung, zu der sie in der kommenden Ausgabe versteigt. Und weil ich glaube, dass die 100 Euro nicht ausreichen, würde ich bis zur 200. Beleidigung noch jeweils 1 Euro drauflegen. Ist das ein Wort?
Jetzt kann ich ja endlich mal Geld verdienen. Da bin ich dabei, Arschloch.
Also, da müssen wir jetzt eine Strichliste führen. Ja. Also, nee, das machen wir nicht, weil Beleidigung ist ja eine Straftat.
Ja,
ja, aber ich so, also jetzt mal ganz beleidigt habe ich selten. Also,
nee,
ich sag mal so, mehr also wie ein, zwei Mal pro Podcast habe ich nicht persönlich irgendjemanden beleidigt.
Also oder? Ich würde sagen, in der Regel sind es Filmförderer und die ARD und ZDF, also genau. Öffentlich-Recht. Da werden auch Personen werden eigentlich relativ selten beleiden.
Genau, es sind mehr Institutionen.
Ja. Ja. Ich würde vorschlagen, Manfred, Uwe und ich legen zusammen jeweils 100 € und spenden das an eine Organisation, die wir uns noch mitteilen werden im Laufe der nächsten Woche. Und dann verkünden wir das. Also liegen jetzt 300 € im Topf. Ich verfüge einfach über euer Geld. Ja. Und wir kaufen für mich. Ich habe gestern nämlich wieder leckerstes Süderhüfter Weiderind. Aber ich mache jetzt keine langen Zähne.
Ja, für dich selber.
Genau, für mich, ich bin auch für mich selber mal da. So, jetzt, dann haben wir noch einen von Jens. Jens hat geschrieben mit einer Frage an uns. Herr Boll und Sie machen einen sehr unterhaltsamen Podcast. Weiterhin viel Erfolg. Wie gefällt Ihnen der Gewinnerfilm des Deutschen Fernsehpreises, die Wannsee-Konferenz? Insbesondere im Vergleich mit dem 20 Jahre alten HBO-Film Conspiracy. Generell beobachtet man gerade in der deutschen Filmlandschaft, dass einfach ausländische Filme der Vorname Contra und Serien der Richter auf Deutsch neu gedreht werden. Vielleicht ist das ein Thema für Herrn Boll und Sie. Also ich fand die Wannsee-Konferenz, die jetzt gewonnen hat, super. Super, super, super. Aber ich bin auch so ein bisschen Dritte Reich addicted. Deswegen finde ich eigentlich fast alles super, was da rauskommt. Wann immer irgendwo Adolf Hitler über die
ja, bist du ganz vorne dabei.
ZDF Info läuft das rauf und runter. Ich bleib immer hängen. Meine Frau verdreht die Augen und sagt jetzt, was soll denn das? Was meinst du, da kommen jetzt nochmal neue? Und ich, aber ich guck da hin. Mein Vater war genauso. Ja, wir sind ja,
traumatisiert. Ich glaube, da kommt alles wieder.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir anfälliger sind, das deutsche Volk in der zentralen Lage mit den permanenten Niederlagen aus unserer Geschichte, dass wir anfälliger sind, weil erzürnter und gekränkter und irgendwie, also ich glaube, dass wenn wir davon anfällig sind, dann sind wir aggressiver. Dann sind wir, du siehst es ja jetzt gerade wieder bei den Faschisten in Italien, so richtig ernst zu nehmen ist das nicht. Das ist nicht erschreckend, sondern die sind einfach durchdrungen korrupt. Und das ist das Schöne an der EU. Die EU kauft dich dann einfach. Die sagt, du willst doch 75 Milliarden aus unserem Topf. Die kriegst du nur, wenn du schön die Fresse hältst. Ja? Und ich meine, Italien vor 5 Jahren waren die Cinque Stelle, so ganz Stelle, Cinque Stelle, ganz oben. Und das sind solche Aufs und Abs, die es in Italien immer gegeben hat. Und jetzt wird eben nach dem Geldtöpfen geschielt. Und wenn sie sich wie Orban verhält, dann kriegt sie aufs Maul, weil Italien kann sich das nicht erlauben, was Ungarn sich erlaubt, nach wie vor erlaubt. Und auch weiter.
Nee, ich hab mich mit meinem italienischen Restaurantinhaber, den schon, ja, ich kenne, hier in Mainz, ja, darüber unterhalten. Und er sagte, es ist eben egal, wer in Italien regiert, es endet immer gleich. Ja. Also er sagte, diese 4 Dingers hier, wie hießen die nochmal? Die andere Koalition von vorher mit dem Draghi.
Ja,
4 Flaggen-Koalition oder irgendwie sowas. Er meinte, die haben nichts von dem umgesetzt, was sie im Wahlkampf versprochen haben.
Ja.
Und er geht jetzt davon aus, dass diese neue Regierung auch nichts von dem umsetzen wird, was
wie
sie
im
Wahlkampf versprochen
haben. Wie die Ampel. Ja. Die Ampel hat auch, der Lindner hatte jetzt den Fetisch Schuldenbremse. Also früher hat man sich irgendwie so lebende Hamster in den Darm gesteckt, in Kondomen, um Gefühle zu entwickeln. Und der hat das bei der Schuldenbremse. Offensichtlich Erektionen nur noch entstehen, wenn er das Wort Schuldenbremse sagt, nämlich die Einhaltung der Schuldenbremse, und hat jetzt einen neuen Schattenhaushalt von 200 Milliarden aufgemacht. Das wird auch gar nicht mehr erklärt, so woher jetzt diese Summen kommen. Die sind auf jeden Fall immer rund. 100 oder 200 Milliarden.
Genau. Ja.
Und aber die Schuldenbremse wird auf jeden Fall eingehalten 2023, weil wir nämlich jetzt mit 100 Milliarden und dann 200 Milliarden ein Sondervermögen. Und die glauben, glaube ich, in ihrem Bändlerblock da sitzen. Die glauben wirklich, wir sind so bescheuert, dass wir das alles so, ja, sagen, ja, wunderbar. Beim nächsten Mal gehen 50% nicht mehr wählen, sage ich dir direkt.
Ja, wie in Italien. Da haben wir auch nur 60% am Schluss noch gewählt.
Ja.
Da war bis mittags um 3 war eine Wahlbeteiligung von 20%. Also,
da musst du dir mal überlegen, dass, wie unglaublich der Salvini den Bach runtergeht, den kaum einer wählt. Und der Berlusconi, der aussieht, als wäre aus Madame Tussauds Schattenkabinett heraus gewichst. Ja? Und die haben kaum Wähler und sitzen in der Regierung. Das ist doch mit demokratischen Überzeugungen auch nicht mehr vermittelbar. Wenn die allergrößte, mit Abstand größte Partei, die der Nichtwähler ist.
Das ja, aber scheiße. Die, guck mal, die jetzt da gewählt wurde, die ist ähnlich wie Macron aus dem Nichts gekommen.
Nee, das stimmt.
Aber die Partei war doch... keine Prozente vorher gehabt.
Gar nichts, aber die war auch mit dieser Nichtpartei, war die schon Ministerin. So ist es nicht. Die hat schon regiert unter Berlusconi damals.
Vorher, oder? Ach so, ja. Gut. Ja, aber an sich war ihre Partei, die heißt ja, wie heißt die nochmal? Unsere...
Brüder Italiens.
Fratelli. Aber es zeigt ja, dass so Kleinstparteien in anderen Ländern urplötzlich fast in der Regierung sind oder sogar in die Regierung kommen. Das gibt es in Deutschland ja nicht, aufgrund unseres perfekt eingefädelten Wahl, sozusagen unseres gerickten Wahlsystems kommen eben diese Kleinstparteien nie irgendwo rein, weil sie eben auch klein gehalten werden. Ne? Mit der 5%-Dings, mit 4000 Unterschriften sammeln, um überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen.
Ja, das vermisse ich nicht. Also ich brauche jetzt nicht noch irgendwelche Blödköpfe, die den Uterus bewahren wollen im Sinne des Jesus Christus.
Das sehe ich auch so. Aber es ist trotzdem natürlich verheerend, dass quasi der Kanzler in Deutschland immer nur aus drei Parteien gestellt werden kann. Ne, dass kein Außenseiter eine Chance hat, es sei denn, er buckelt sich in den bestehenden Parteien hoch. Sonst kannst du zwar ein bisschen Presse machen, aber dann bist du weg vom Fenster. Also dass jetzt einer aus dem Nichts kommt und sagt, wir brauchen einfach eine komplett andere Politik, die komplett anders ausgerichtet ist, das passiert eben nicht. Ne? Ich muss mal ein bisschen Credit unserer Regierung geben, weil beschissener hätte es ja nicht laufen können. Ich meine, man muss mal ganz realistisch sein, die sind noch nicht ein Jahr an der Regierung und hatten keine 5 Minuten, um irgendetwas tatsächlich durchzusetzen, weil die ganze Welt Kopf steht, seit die an der Regierung sind. Und da wird dann eben eine grüne Partei zur Kriegstreiberpartei, obwohl sie 2021 Werbung gemacht haben, keine Waffen in Krisengebiete und
stop,
so weiter.
Stopp, lass ich dir nicht durchgehen. Nein.
Haben sie aber gesagt.
Kriegstreiber ist ein aggressives Wort, das die Situation der Grünen in keiner Weise widerspiegelt. In gar keiner Weise. Dann bin ich auch ein Kriegstreiber.
Ja gut, oder Kriegstreiber, sagen wir mal Aufrüster. Ja, sondern sie sind eben dafür, dass die Ukraine mit allem, was sie haben, die Russen bekämpfen. Und ich glaube, keiner von uns ist wirklich dagegen. Ja, aber viele von uns sind eben dagegen, dass es sich zum Dritten Weltkrieg hochschaukelt.
Dass es so gekommen ist, ist eine ganz große Katastrophe. Und für diese Katastrophe gibt es Verantwortliche. Und diese Verantwortliche, im Wesentlichen dafür Verantwortliche, ist einer davon ist heute Bundespräsident, amtierend und schweigend. Und die andere fängt jetzt wieder an, das Maul aufzumachen bei der Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung. Das ist auch einer der ganz großen Skandale, die einfach so unter ferner Liefen laufen. Da kriegt der Volker Kauder, der nichts mehr zu tun hat, der ehemalige Fraktionsvorsitzende, was heute der Friedrich Merz ist für die CDU, damals aber Regierungsordnung, die ja diese Sedimentierung der deutschen Politik zu verantworten habe, damals unter Angela Merkel. Da steht diese Angela Merkel und erzählt, dass man den Russen doch wieder einbinden muss in die Verhandlungsgeschichte. Und einen Tag später macht der Putin diese Scheiße, die er da gestern abgeliefert hat. Da muss man sich doch die Frage stellen, Leute, habt ihr noch irgendwas mit der Realität zu tun oder geht's nur noch um euer Wolkenkuckucksheim? Diese Bundeskanzler Helmut Kohl Stiftung bewirbt sich um 3 Millionen Anfangsausstattung von Staatsgeldern für gar nichts, um das Ansehen von Bundeskanzler Helmut Kohl in einer musealen Form darzustellen. Das ist Personenfetisch. Wir sind eine Republik, wir brauchen das nicht. Das ist total überflüssig.
Das und sind die deutschen Royals, die deutsche Adels.
In diesen Zeiten für so einen Dreck Geld auszugeben, finde ich absolut widerwärtig.
Ich ja. Also da bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Eine einzige Witzveranstaltung, aber das zeigt eben die die Gesamtversorgung unseres Beamtenapparates, des öffentlich-rechtlichen, des politischen und so weiter, muss weiter gewährleistet sein, egal was passiert. Beim NDR haben ja auch zwei in den Überschriften ihren Job verloren letzte Woche und dann sind sie nur versetzt worden bei gleichem Gehalt. Ne? So wird die Öffentlichkeit verarscht. Und natürlich eine Helmut-Kohl-Stiftung hätte von der deutschen Birnenverband bezahlt werden müssen, genau, als sozusagen, was weiß ich, Sponsoring, ja. Aber wir haben ja letzte Woche genau gesagt, was diese Woche passieren wird, und es ist genau so passiert. Wir haben gesagt, das Referendum kommt, die werden alle, aber 97% war natürlich ein überragender Wahlsieg für die Russen. So, und also, dass sie noch nicht mal den Anstand haben, fairer zu fuschen. Ne, also einfach so, oh, es war knapp, aber 58% haben für die Eingliederung gestimmt. Ne, dann hätten sie noch irgendwie fälschen können, aber die haben ja gar keine Hemmungen mehr zu sagen 97%, weil alle anderen sind erschossen worden, die anders abstimmen wollen. Und also, aber es ist genauso gekommen wie prophezeit. Hat es proklamiert, jetzt greift ihr also Russland an, unser Territorium, dann ist nichts mehr vom Tisch weg, also auch nicht taktische Nuklearbomben. Alles ist möglich. Welcome to Russia. Und jetzt kommt hier mein Sohn rein. Nee, Walter, ich bin im Podcast.
Was? Hallo, und, Walter.
Hallo, Walter, sagt er.
Hallo, hey, Walter.
Ich bin im Podcast. Bitte, ich brauche noch 20 Minuten. Papa, wo ist mein iPad? Du kriegst jetzt kein iPad. Danach, wenn ich hier fertig bin.
Ich will mein iPad.
Ey, ich glaub's nicht, warte. Komm
her. Ja, liebe Zuhörer, jetzt sind wir wieder in einer richtig klassischen theatralischen Aufführung der Familie Bonn in Mainz am Rhein. Der Walter ist in Kanada groß geworden, er hat schön die deutsche Sprache gelernt, er ist gewohnt, ja, jedes Wohlstandskind alles zu bekommen.
Ist nämlich
alles zu bekommen,
meinem Sohn,
alles zu mein, bekommen,
meinem
alles
Sohn das zu bekommen. iPad wegzunehmen. Nein, wir haben das iPad komplett weggenommen.
Ja?
Und ich habe ihm aber versprochen, er hat nämlich gerade eine Stunde Nachhilfe gemacht. Danach kann er mal einen Augenblick mit dem iPad spielen. Das ist natürlich wichtiger wie der Ukraine-Krieg. Aber wieder zurück zum Ukraine-Krieg. Genau so sieht es jetzt aus. Und ich habe heute in der FAZ schon gelesen, dass die Amerikaner für den Fall, dass Russland eine taktische Nuklearwaffe einsetzt, dann wohl auch die russischen Truppen in der Ukraine selber bombardieren wird als Antwort.
Ja.
Und so schaukeln wir uns dann doch langsam zum Ende der Welt. Willkommen, Dr. Seltsam. Und wir sind alle tot am Schluss.
Ja.
Ne? Es ist nämlich genauso dieses, man sieht ja auch, der Erste und Zweite Weltkrieg, die sehen ja nur im Nachhinein so aus, oder viele Kriege, im Nachhinein so aus, als ob das so rucki-zucki losgegangen wäre. Aber die meisten großen Kriege sind ja so peu à peu entstanden. Aus so komischen Situationen. Und da wurde dann auch immer, weißt du noch, wo Hitler, es wird zurückgeschossen, wo sie Polen besetzt haben. Jetzt wird nur zurückgeschossen, weil ja die Polen uns angegriffen haben. Also das ist so das Narrativ, was auch der Putin fährt. Der erzeugt erst eine parallele Wirklichkeit und die wird dann eben ganz anders interpretiert. Ja? Wobei, ein bisschen Hoffnung habe ich, weil die Chinesen und Inder eben jetzt auch ganz schwer gegen Putin schießen.
Und der Türke.
Und der Türke auch, der Erdogan ist es auch kotzgedrissen leid. Dass, ja, also wirklich, die musst du überlegen, die wollten denen wirklich das Händchen halten. Ne, die haben wirklich, also mit Putin ja dieses andere diese andere Wirtschaftsding, die sie da gebildet haben aus den verschiedenen Ländern, wo da auch der Iran drin ist und so.
Ja, ja,
also,
da muss man glaube ich nicht zur Kenntnis nehmen. Nee,
das wird keine gut, richtig, aber entscheidend ist, sie wollten ja den Kontakt zu Russland nicht kappen. Aber was jetzt gerade passiert, da lachen die sich auch drüber kaputt, da sagen selbst die Chinesen, ist vollkommen absurd. Und wenn er natürlich eine taktische Atomwaffe schmeißen würde, glaube ich, dass nur noch Gabun, die haben ja wieder für ihn gestimmt, dass er dann wirklich gar keinen Support mehr hat von keinem einzigen Land der Erde.
Wir dürfen aber nicht lachen, wenn Gabun gesagt wird, weil es ist mit Sicherheit rassistisch geprägt, unser Lachen. Das darf so nicht sein.
Ja, aber wie kommt Gabun darauf, die Russen so zu unterstützen?
Haben die ja, die da werden da wahrscheinlich Geld davon bekommen, nehme ich mal fast an. Das ist so, so viel Fantasie braucht man. Ich habe übrigens, weil du eben FAZ sagtest, auch was Schönes heute Morgen gelesen. Der Bayerische Rundfunk vermisst 465 Millionen Euro in seiner Pensionskasse. Ja, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Ich habe ein kleines Bild geprägt, eine Metapher. Der Bayerische Rundfunk nämlich, laut FAZ oder beziehungsweise der Prüfungsanstalt im Landesrechnungshof Bayern, der moniert, dass die Gemeinkosten beim Bayerischen Rundfunk mittlerweile bei 56% angekommen sind. Das heißt, der Uwe, der kleine Uwe, kommt zum Papi Kai und will 100 Mark, als du klein warst, gab es ja noch die Mark,
ja,
weil er in die Stadt fahren will, um sich einen Pullover zu kaufen. Dann kommt der kleine Uwe wieder, weil der Papi ihm 100 Mark gegeben hat, mit einer Rechnung über 44 Euro für Strümpfe und Mützen. So, ja. Der Papi fragt, wo ist denn der Pullover? Ja, ich habe keinen schönen gefunden. Dann fragt der Papi, wo sind denn die 56 Euro? Und der Uwe sagt, ja. Das
war dann Ende.
Das ist ja, der Bayerische Rundfunk. Ja. Uwe ist der Bayerische Rundfunk. Macht irgendwas, kann 44% der Kosten nachweisen und 56% der Kosten sind Gemeinkosten. Das heißt, sie wissen bei jedem zweiten Euro nicht genau, wofür sie es ausgeben. Das ist nicht schlecht, oder?
Ja, aber dafür machen sie ja dann, sparen sie alles andere ein, nämlich zum Beispiel die Kommunikation mit den Menschen. Ja? Also ich habe ja mehrere Projekte beim ZDF, die sagen noch nicht mal, wir haben das Projekt bekommen und besprechen es. Und wenn man dann e-mailt, haben Sie das Projekt bekommen? Bitte bestätigen Sie, dass Sie das Projekt bekommen haben und Sie gucken sich's an. Kriegst du auch keine Antwort mehr. Das heißt, die haben genau das, dieses schweigende Ja, haben die schon umgesetzt, weil sie zu sehr beschäftigt sind mit ihren internen Strukturierungen, wahrscheinlich schon der Weihnachtsfeier von diesem Jahr. Ne? Das ist schlimm, weil in Privatfirmen werden ja natürlich schon pleite deswegen oder würden dann vom Staatsanwalt durchsucht werden und würden Strafverfahren bekommen. Aber vielleicht haben sie das Geld auch irgendwo versenkt. Cum-Ex, Wirecard, Warburg, Berenberg, keine Ahnung.
Einfach mal so alles aneinander rein.
Investiert. Ja, vielleicht haben sie auch am Anfang des Jahres das ganze Geld in Aktien investiert und merken, jetzt ist es 35% weniger. So wie wir ja zum ersten Mal offiziell 10% Inflationsrate haben. Also das heißt,
ich weiß nicht, wie die drauf kommen. Ich war gestern einkaufen in meinem Loseladen und das Stück Butter kostet jetzt 3,90. Das sind einfach formally known as 7,50 Mark.
Ja, gut, da haben sie natürlich dann, ich meine, der ganze Punkt mit diesem Warenkorb, da habe ich mich jetzt noch mit zwei Freunden noch drüber unterhalten, ist ja vollkommen absurd zusammengesetzt. Und zum Beispiel Computer sind da noch drin.
Ja.
Auf demselben oder Autos werden ja ganz anders bewertet. Das heißt, da steigt gar nichts im Preis, so wie das bewertet wird. Und dann darf natürlich zum Beispiel Lebensmittel steigen um 40%, klar, ersichtlich für alle. Aber das wirkt sich dann nicht wirklich auf den Inflationskorb so stark aus, wie es in Wirklichkeit passiert ist. Das ist also auch so ein bisschen Volksverarschung, wie so ein Inflationskorb berechnet wird, weil fühlbar hat sich seit einem Jahr alles um 30-40% verteuert.
Meine Frau hat 300 Euro bekommen.
Wofür?
Energiegeld vom Staat.
Echt?
Also von ihrem Arbeitgeber, ja. Haben aber alle bekommen, die eine Überweisung monatlich bekommen. Du nicht und ich nicht, nee. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber die Summe ist geflossen Ende September, wird aber versteuert. Das heißt, der Staat macht sich künstlich Einnahmen. Das ist auch nicht so schlecht.
Ja, aber was ich gekriegt habe, eine Nachzahlung für Strom. Und das ist unglaublich. Das habe ich jetzt hier noch liegen, das habe ich denen geschrieben. Und habe gesagt, ob sie noch alle Tasten im Schrank haben. Ich habe 46 Solarpanels auf dem Dach. Ja. Und gebe Strom ab zur Stadt.
Ja.
So, wo ist meine Gutschrift für den von mir gemachten Strom? Habe ich die mal gefragt. Das haben die nämlich gar nicht abgelesen. Stattdessen ist er unten an die Straße gegangen. Da habe ich meinen Zähler und hat dann, ich zahle jetzt 142 Euro Abschläge pro Monat, muss ich bezahlen, obwohl ich 46 Solarpanels habe auf meinem Flachdach und meine Nachzahlung ihre Energiekosten vom 23. September 2021 bis 22. September 2022 1.705 Euro.
Für wie viel Kilowattstunden hast du verbraucht?
Ja, muss ich mal hier gucken, hier, wo steht das denn hier? Also Nachzahlung 850 und ich habe Verbrauch, ihr Jahresverbrauch der letzten drei Jahre waren 2021, 2022 4.700 Kilowatt.
Das ist wenig.
So, und dann, ja, wahrscheinlich wegen dem Solar.
Wir haben, pass
auf,
dafür ist es
2019 hatte ich noch keinen Solar. 2019, 2020 hatte ich noch keinen Solar. Da habe ich verbraucht 5.800 Kilowatt.
Ich habe 7.000, weil wir ja ein Ferienhaus haben. Da wird ja viel Strom verbraucht.
Für so beide Häuser zusammen hast du quasi
7.000. Genau, genau, ja.
Ja,
gut. Aber ich zahle, wie viel Cent zahlst du für eine Kilowattstunde?
Moment, da gucke ich jetzt drauf. Wo steht das denn? Ihre Berechnungsgrundlage. Zählerstand, einfach Zählerstand neu. Verbrauch.
Jetzt glaube ich die langweiligste.
Preis netto. 27,99.
Bist du verrückt? Das ist total billig.
Echt?
Das ist total
billig. Ich habe Entega Ökostrom.
Ich habe 2,32 brutto, allerdings mit Mehrwertsteuer.
32.
Also gleiche Preis.
Okay. Also
dann, wenn wir dabei bleiben, haben wir auch Glück gehabt. Das ist billig.
Ja. Ja gut.
Ich habe normalen Eon-Strom.
Ja, vielleicht ist es ja doch so, dass ich nur so wenig Strom ins Netz stelle, dass ich nur 1000 Kilowatt quasi für die Stadt produziert habe. Es war so heiß und ich habe viel Strom produziert. Ja, also ich meine, mehr Dachfläche wie ich hat ja kein Mensch in Mainz. Ja, außer Industrie halt. So. Ja, aber ich gucke mal, was ich für ein riesen Flachdach da oben habe. Ja? Ich bin da stinksauer. Also wie die Zuschauer merken, gibt es viel wichtigere Sachen als den Ukraine-Krieg. Weil das ist ja aus unseren Händen raus. Aber ich sag mal, es war noch nie so nötig, mit einer Drohne mal zuzuschlagen. Man muss nicht immer nur 10.000 Afghanen pulverisieren, um einen afghanischen Terroristen zu töten mit einer Drohne. Man kann auch mal den richtigen Menschen auf dem Roten Platz...
Der stand doch da rum. Da kann man doch mal was machen.
Mit seiner Entourage, mit den ganzen drumherum.
Ja, aber die sehen auch wirklich alle, die sehen aus wie so arbeitslose Kinobesitzer aus dem mittleren Hessen. Also das sind ja keine Staatsleute, die da standen. Diese komischen, fünfschrötigen...
Nee, die sind da aus den Luhansk, aus diesen
Gebieten. Ja, furchtbar.
Ja, aber es sind auch arbeitslose Kinobesitzer aus Luhansk. Ja, so. Und trotzdem muss man nochmal hinterfragen mit der Pipeline. Also.
Ja, das musst du mir mal erklären. Wer hat denn da welches Motiv?
Also es gibt ja ein Video von Joe Biden vor dem Ukraine-Krieg. Da hat er gesagt, Nord Stream 2 wird es nicht geben, wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren. Und da hat eine Reporterin dann gesagt, ja, aber wie können Sie das denn sagen? Deutschland ist doch Deutschland, die haben die Kontrolle über die Pipeline. Er so, dann sagt er, wir haben schon Möglichkeiten. Das hat er gesagt, das ist im Netz, das habe ich mir auch angeguckt. So, jetzt gibt es ja mehrere Motivationen hier. Die erste Frage, die ich habe, und die will ich gerne mal beantwortet haben, ist, warum war da Gas in der Pipeline? Warum strömt so viel Gas da aus, wo doch diese Pipeline nie in Betrieb genommen wurde?
Naja, du kriegst es ja nicht zurück in die, das ist wie mit Zahnpasta. Wenn die draußen ist, ist die in der Röhre drin. Wie, du kannst sie ja nicht wieder ansaugen zurück in die Erde. Das geht ja nicht.
Nee, aber du kannst auch, nach meiner Einschätzung war doch gar kein Gas jemals in der Pipeline durchgeflossen. Also sozusagen, oder war da Gas als Test drin? Und es wurde ja nicht genutzt, die Pipeline wurde ja nicht genutzt. Das heißt, in Deutschland ist ja nie Gas rausgekommen aus der Pipeline. Ja. Das heißt, das Gas wurde einfach von den Russen da reingeflutet und dann war das Ding voll mit Gas. Aber dann hätte man das doch auch, als die Pipeline jetzt in die Luft geflogen ist, hätte man doch sozusagen dann auch mal das Gas abdrehen können. Statt 3.000 Tonnen, das sind ja auch enormste Summen, da ausströmen zu lassen. Warum wurde also in Russland dieses Gas nicht abgedreht? Sind sie denn bescheuert? Das ist ihr Geld, das ist unser Planet, ich verstehe es nicht. So, aber jetzt überlegen wir doch mal von der Motivation her. Die Amis haben eine hohe Motivation, dass die Nord Stream 2 nie in Betrieb kommt. Weil sie jetzt freuen sie sich, dass sie ihr Fracking-Gas verkauft kriegen. So, also die hätten schon ein Motiv gehabt, weil sie auch wussten, alle glauben, der Putin hat das gemacht. So, also die Amis hatten eine Motivation.
Aber das ist, damit wir es mal branden, das wäre dann Staatsterrorismus der Vereinigten Staaten.
Genau, Aber ich meine, ja, mit CIA daran und so. Guck mal, die CIA, es kam noch überall in der Presse, die CIA hat gewarnt vor, ja, Anschlägen auf die Pipeline.
Das ist aber ja solche, nicht
ja, aber solche Tricks hat die CIA schon öfter gemacht in der Geschichte. Die haben Politiker erschossen und haben gewarnt davor, dass ein Attentat auf Politiker geplant ist. Das haben die in Lateinamerika gemacht, das haben die in Afrika gemacht, zuhauf. Und also das wäre jetzt für, vom CIA fast normal, so ein Verhalten. Die Frage ist doch nur, wenn der Putin hat diese Pipeline bezahlt, der Putin macht kein Geld mit der Pipeline, warum soll er sie in die Luft sprengen?
Das verstehe ich auch nicht, aber wir sind ja jetzt schon wieder in diesem Framing-Zeitalter. Jetzt sind da draußen schon wieder Leute, aha, jetzt ihr also auch. Nein, wir nicht, muss ich ganz kurz darauf hinweisen. Ja, Uwe hat recht, CIA hat sowas immer wieder gemacht. Ich will mir nicht vorstellen, dass die das waren. Ich kann mir das vorstellen, dass Putin das war, weil er ja im Moment jede Sauerei macht. Aber diese Sauerei würde ich nicht verstehen.
Nee, würde ich auch nicht. Weißt du, was der einzige Motivationspunkt von Putin wäre, dass er weiß, dass er, wenn er es in die Luft sprengt, Zweifel sät im Westen.
Genau.
Ne, dass der sozusagen der Westen würde dann genau wie wir jetzt darüber diskutieren, wie doof muss man eigentlich sein, seine eigene Pipeline in die Luft zu sprengen, weil man weiß ja auch nicht, in 10 Jahren vielleicht würde die Pipeline ja benutzt werden, je nachdem, wie sich die Welt entwickelt. Ja, unter Nawalny als Staatspräsident, wie auch immer. So, und das weiß man ja alles nicht. Und von daher dachte Putin einfach, ich spreng die Scheiße in die Luft, dann werden alle sagen, es war der CIA. Wer aber natürlich auch eine Motivation hatte, das Ding in die Luft zu sprengen, sind die Polen und die Ukrainer. Ne, weil die Ukrainer tun alles, was er gesehen, gestern wieder den Antrag in die NATO aufgenommen zu werden, die tun alles, um das Ding am Glühen zu halten. Und ich glaube schon, dass die Ukrainer sozusagen brutal genug sind, so ein Ding zu machen. Die kämpfen um ihre Existenz. Ich kann denen nichts übel nehmen. Wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, nutzt du alles. Ja, die wollen schwerere Waffen, die wollen die Russen, die haben Angst. Die haben Angst, bei in Ukraine sterben die Leute. Ich verstehe alles, was die machen, aus ihrer Perspektive ruthless sozusagen, gehen die davor.
So, also trotzdem muss man nochmal Plausibilitäten abchecken und die Plausibilität des untergehenden Diktators sieht auf jeden Fall vor das Modell verbrannte Erde. Also der möchte dann auch nicht, dass Nachfolgerorganisationen ein properes Russland übernehmen, sondern der möchte gerne wie Adolf Hitler, und wenn das deutsche Volk untergeht, dann hat es auch nicht verdient zu überleben. So nach dem Motto. Die Ukrainer sind für mich deswegen nicht plausibel, weil sie diese Mittel einfach im Moment nicht haben. Die haben wirklich andere Sachen zu tun und müssen sich konzentrieren darauf. Man müsste vielmehr mal ermitteln, und das wird ja wohl gehen über Satellitensteuerung, zu gucken.
Wer war da unter Wasser?
Welches Schiff, weil du 80 Meter tief tauchen und dann solche verheerenden Bomben, das kannst du ja nicht einfach so mit irgendwelchen Kampftauchern, da musst du ja Gerätschaften für haben. Genau. Und diese Gerätschaften müssen ja dahin kommen. Die fahren ja nicht von selber.
So, nee, man müsste mal gucken, welche alten Fischerbötchen sind da rumgeschippert. Nee, weil das wäre ja ein getarntes Boot wahrscheinlich, klar, gewesen, natürlich. So oder so. Ja. Und da haben die dann eben Bomben drin, die sie dann einfach quasi zu Wasser lassen. Die laufen, die fallen dann geradeaus. Die können sie ja genau da drüber gefahren sein. Und da musste quasi nur so eine Bombe runterlassen. Die sinkt dann zum Meeresgrund und explodiert.
Und wenn das, mit Strömungen und so bei 80 Metern, da ist schon eine Menge Berechnung auch mit drin. Also so leicht ist das sicherlich nicht. Und wenn der CIA schon vor Wochen gewarnt hat, dann muss er ja irgendwann auch mal seine Quellen preisgeben gegenüber unseren anderen Geheimdiensten. Weil ja sonst kannst du nicht einfach sowas rauslassen. Also müssen dann schon wissen, Ross und Reiter benennen. Aber vorstellen wollen wir uns das alles gar nicht, weil wir jede Woche erleben wir Dinge, die wir uns eine Woche vorher noch nicht haben vorstellen können. Und das mittlerweile, ich war ja echt extrem gelassen, aber mittlerweile muss ich auch sagen, zumindest diese taktische Atomwaffe ist für mich nicht mehr undenkbar. Weil der Mann, wenn du den gestern gesehen hast mit diesen arbeitslosen Kinobesitzern da in diesem Rondell am Roten Platz, da habe ich schon gedacht, wenn die so entrückt sind der Realität, oder beziehungsweise die sind ja gar nicht entrückt, sondern die sind in ihrer eigenen Realität. Der glaubt das wirklich. Das ist kein Zyniker, sondern der argumentiert stringent.
Ja, richtig.
Ja?
Ja, aber das habe ich doch immer gesagt. Weißt du, wir beide hatten ja von Anfang an auch verschiedene Auffassungen über die ganze Nummer. Und immer sozusagen, dann hatte ich mal recht, dann hattest du mal recht, dann hatte ich mal recht. Aber am Schluss habe... aber das ist ja, ich glaube auch, das ist der Grund, warum nicht nur die Leute gerne zuhören, sondern das ist doch die Diskussion, die wir hier haben, ist die Diskussion, die in Deutschland die Leute am Tisch haben, die du mit deinen Freunden hast. Und wir haben einfach, wenn man unbeeindruckt oder nicht korrupt ist, ja, dann muss man seine Meinung in diesem Fall ändern. Ja, ne? Und wir haben diese, ich habe immer gesagt, der Putin wird den Krieg nicht verlieren im Frühjahr. Ich habe immer gesagt, so, dann hat sich das militärisch gewandelt, dass die Ukrainer auf dem Landkrieg tatsächlich diesen Krieg gewinnen könnten. So, trotzdem bin ich immer dabei, habe ich immer gesagt, der Putin wird es aber nicht zulassen. Der wird dann schwerere Waffen einsetzen. Das sage ich seit 3-4 Monaten. So, und das ist, ich glaube einfach, dass der, guck mal, was der gestern gesagt hat, diese Gebiete werden nie zurückerobert und so. Und wir hatten dieses ganze Gespräch vor dem Einmarsch in die Ukraine, hat man, wo der ganze Westen gesagt hat, ach, wir hätten Putin mal wörtlicher nehmen müssen. Und ich bleib dabei, ja. Wir sollten den wörtlicher nehmen. Letzte Woche haben wir da gesessen, haben gesagt, das Referendum geht durch, er wird sagen, das ist jetzt Russland, jetzt die nächsten Tage wirst du sehen, was passiert, die machen so Grenzzäunchen, die geben jedem Pässe, die tun so Business, so typischer KGB-mäßig, ja, wie bei George Orwell, wird da jetzt quasi eine Parallelwelt, wie die Frauen von, wie heißt das nochmal hier, von Eastwick oder wie der, also weißt du, so eine Parallelwelt erzeugt. Und das zieht der durch. Und dann werden die Ukrainer natürlich angreifen. Machen sie ja jetzt schon die ganze Zeit. Die werden dann Russland angreifen. Das wird dann überall rausgeblasen. Von Putin bis der Arzt kommt. So. Und wenn die Ukrainer dann gewinnen, weil sie immer mehr sozusagen die Überhand gewinnen, vor allen Dingen im Winter, wird das ja für die Ukrainer eher einfacher, Boden gut zu machen als für die Russen. Die haben ja sowieso große Probleme mit Nachschub. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gesagt, irgendwann wachen wir morgens auf und Kiew ist weg. Und ich habe da echt Angst vor. Ich glaube wirklich, dass das passieren wird. Und dass die Amis dann sagen, drauf geschissen, dann fliegen auf einmal, ohne dass wir irgendwas reagieren können. Ich kann es vielleicht von meinem Haus hier aus sehen, weil hier ist ja der größte Militärflughafen in Europa, direkt in Wiesbaden. Ne? So, wo dann auf einmal fliegen dann hier die Stealth-Bomber ab. Und dann wird, ja genau, so. Und das ist, also ich meine, ich kann mir das wirklich vorstellen. Ne? Und das ist doch eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Nur es ist ja eben auch so, da bin ich mittlerweile eben auch der Meinung, der Putin lügt eben, sobald er das Maul aufmacht. Er hat ja gestern gesagt, ach, lassen wir doch jetzt verhandeln.
Ne? Furchtbar.
Ja,
furchtbar.
Ja, genau, und genau das hat er doch letzte Woche gesagt, wo er gesagt hat, wir machen Nord Stream 2 auf, dann senden wir Gas. So, und stattdessen wird das Ding dann in die Luft gesprengt. So, und das ist eben das Problem. Du kannst dem kein Wort glauben. Es ist einfach so, du kannst ihm nicht glauben, dass er, wenn du jetzt sagen würdest, na gut, pass auf, machen wir erstmal hier was weiß ich, Schusswechsel, also Waffenstillstand. So. Und dann treffen sich alle und diskutieren mal an einem Tisch oder so. Das ist ja alles vollkommen sinnlos, weil er in diese Parallelwelt erschaffen hat, die er jetzt aufrechterhalten wird. Er wird diese Parallelwelt nicht, der wird sich ja nicht irgendwo hinsetzen und sagen, na klar war das alles Quatsch und natürlich hat da keiner abgestimmt und wir ziehen da wieder ab. Ne? Also das ist ja vollkommen unmöglich, das kann der gar nicht mehr machen. So, und daher ist tatsächlich dieser Fall jetzt sozusagen, die Frage ist dann, wie weit geht Russland, wenn sie militärisch da besiegt werden? Und das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen als der Westen. Würden wir wegen der Ukraine in so einen Atomkrieg gehen? Würden wir alles zerstören und wir sind alle tot am Schluss? Wegen der südlichen Drecksgebiete in der Ukraine. Andererseits, wenn wir die Drecksgebiete einfach aufnehmen, aufgeben, geben wir gleichzeitig alles auf. Weil die Message an Putin wäre natürlich, ja, jetzt kannst du den Rest von Ukraine auch noch einnehmen. Jetzt haben wir quasi, das Thema ist durch.
Also wenn wir alle auf einen Schlag zusammenstürben, fände ich das nicht schlimm. Dann wäre halt nichts mehr. Aber schlimm ist ja die Nachkommenschaft. Dieses im Ruin leben, dieses Mangel.
Oder langsame dahinsiechen.
Und das, vor allen Dingen, der Mensch wird ja dann zum Tier, wenn es ums Überleben geht. Richtig. Und das alles, da haben wir viele, viele, auch hier bei Maxdome, viele dystopische Filme, die wir uns anschauen können, wenn wir da ein Nachholbedürfnis haben. Ich hätte da überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte gerne ein schönes Leben haben. Und an Carlos sei nochmal gesagt, ein deutlich reduziertes. Das habe ich nämlich eben auch noch vergessen. Ja, ich bin kein Vorbild für andere, ich will es nicht sein, aber ich habe meine Lebenshaltungskosten gedrittelt. Ja, weil ich, und zwar nicht, weil ich es musste, sondern weil ich es getan habe. Weil ich einfach nicht viel verbrauchen will. Und der Wagen, mit dem ich durch die Gegend fahre, ist ein 20 Jahre alter, wenig verbrauchender VW-Bus, weil ich ihn auch auf der Autobahn mit Tempomat 110 fahre. Ist so.
Ja, so. Ich habe das Ding ja gesehen. Das hat wahrscheinlich noch keinen Katalysator.
Ist ein Diesel. Hat einen Staubfilter, also ein Partikelfilter. So, dann hast du Last Windhorst, kennst du ja noch, als Sponsor von Hertha BSC. Und jetzt ist gerade herausgekommen, ich lese ja auch regelmäßig den Tagesspiegel aus Berlin. Übrigens für mich die beste Zeitung in Deutschland, aber ist ein anderes Thema. Und der Tagesspiegel hat darüber berichtet, dass Last Windhorst jetzt sich gegenüber dem Präsidium des Bundesliga-Clubs Hertha BSC Berlin erklären muss bis Montag, ob es wohl stimmt, dass er gegen seinen Präsidenten Gegenbauer, der im Mai zurückgetreten ist, von einer israelischen Spezialfirma Recherchen beauftragt hat, um ihn zu desavouieren.
Wow.
Yo. Und mit der Auftrag sei gewesen, die Person persönlich und reputationstechnisch zu ruinieren. Also auch wie in
interessant. Der Windhorst hat da letztens den Spiegel, gibt es da nicht so eine Reportage über ihn auch, wo der Spiegel hat ihn begleitet, tagelang oder wochenlang.
Er wollte das aber dann nicht erscheinen lassen.
Ich habe es nämlich nie gesehen, also ich weiß nicht,
übelst, was da rausgekommen ist. Übelst drüber kam. Nein, er steht im Verdacht, dass er Drogengelder wäscht in hohem Maße und ganz ekelerregend ist, dass sogar ein Bekannter von mir, der ehemalige Bordersprecher Fritzenkötter, ist sein Sprecher. Das muss man sich mal überlegen, was Menschen für Geld alles tun. Also nicht nur, dass das Projekt total gescheitert ist bei Hertha BSC Berlin, sondern er ist auch noch ein richtiger Lump.
Absolut. Dem seine gesamte Karriere lässt sich nicht nachvollziehen, ohne dass man glaubt, es ist eine einzige internationale Geldwäsche.
Windhorst.
Ganz genau.
Windiger Horst. So, und ich mache mir Sorgen um Bayer 04 Leverkusen, meinen Lieblingsverein seit 1983, seit ich mit Ute in Küppersteg eine Liaison hatte, war ich regelmäßig im Herzen dabei und gestern 0-4 gegen Bayern München, die ihrerseits kriselten. Und ich glaube, so schlittert man in die zweite Liga, wenn man so harmlos. Wäre das schlimm für dich?
Ja, für dich ja noch mehr, obwohl wir beide ja aus
wir sind ja beide
aus der, Leverkusen. Natürlich wäre das scheiße, auch unser Hörer Michael Becker ist ja großer Leverkusen-Fan, versucht es immer, aber er verliert auch den Glauben mittlerweile. Ich sag mal, es gibt keine bessere Mannschaft im Moment, um damit Bayern München aus der Krise kommt, als Leverkusen. Und das haben sie genutzt mit einem 4-0. Ne, also ohne Kampf wurde dieses Spiel dann auch wieder verloren gegeben. Und
aber das ist der Stoff, aus dem Abstiege sind, weil sie werden von allen, die sie umgeben, wird ständig gesagt, ihr seid so tolle Fußball, da muss der Knoten muss durchschlagen werden, dann gibt's jetzt bald einen Trainerwechsel, dann ist der Herr Rolfes, ja, das ist ja nur auch kein charismatischer Kämpfer, sondern auch so ein, ja, da müssen wir alle gemeinsam im Team, so, und die, bis die wach werden, dauert das, und dann, wer kommt denn dann? Neururer.
Tuchel. Aber den kann sich Leverkusen nicht leisten, glaube ich. Ich glaube, der Tuchel wartet wieder auf seinen nächsten 10-Millionen-Vertrag. Also er wird...
Du meinst 20-Millionen-Vertrag. Es gibt keinen Trainer dieser Größenordnung, der für 10 Millionen morgens...
Ja, aber warum ist der Tuchel überhaupt diese Größenordnung? Natürlich pures Glück, weil er dem Klopp hinterher gelaufen ist von Mainz nach Dortmund und hat dann einfach kopiert. Und alle denken, wenn Dortmund Trainer war, kriegt danach größer. Guck dir den Rose an. Ein Jahr Dortmund entlassen worden, vorher ein Jahr Gladbach, und abgehauen und dann bumm, Red Bull Leipzig und kriegen auch nur Klatschen.
Ja? Spielt gegen Bochum heute. Wenn er das nicht gewinnt, ist er mal direkt auch wieder entzaubert.
Ich wollte sagen, da können wir beide Trainer machen. Dann machen wir wie Ted Lasso bei Apple. Ja, zwei totale Luschen, aber wir halten mit einem Kasten Bier die Mannschaft zusammen. Ne? Und würden dann irgendwie erfolgreich sein. Ich glaube, auch viele Trainer haben einfach dieses Motivationsgen nicht. Das sind alles so Technokraten geworden, die glauben, wenn sie da cool am Spielfeld dran stehen, kriegen sie irgendwie mehr Geld oder mehr das Support, aber übrigens kriegen sie nicht. Der Nagelsmann ist doch auch eigentlich so ein Unsympath.
Ja, ne? Genau.
Der kommt mit einer Harley Davidson oder was zum Training. Was ist das für ein Poser? Wenn du den Nagelsmann früher auf der Kirmes gesehen hättest, wie der aussieht, wie so ein kleiner Spongi auf dem Autoscooter, ja, wirklich, so sieht doch der Nagelsmann aus. Da würdest du denken, ey, halt die Fresse, sonst hau ich dich platt. Ja, so. Und, aber das sind dann so Typen, der ist jetzt der mega coole, was weiß ich, steht dann in der Lederhose jetzt jeden Tag beim Oktober.
Also ich glaube, dass die für solche richtigen seriösen Berufe einfach alle ein bisschen zu jung sind. Das gilt genauso für den Tedesco. Ich habe mir bei dem immer, das ist für mich so der komporisierte Vorstand, der da steht in der Kabine. Ich kann mir den in der Kabine gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der schwitzt, und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der irgendjemanden motivieren kann. Sondern der steht da so und fabuliert in irgendwelchen Halbsätzen, die keiner versteht. Und da sitzen dann mehrfache Millionäre und sagen, halt doch dein Maul, mein Gott, jetzt gleich ist die Pause rum, dann gehen wir raus und spielen weiter. Und ja, es kann sein, dass der Fußball ist jetzt auch nicht durchseucht von Intellektuellen, auch auf dieser Manager- und Vorstandsebene, so dass du durchaus immer so Namens-Copy-Paste machst, dass du sagst, okay, mit dem bin ich auf der sicheren Seite, was Neues probiere ich gar nicht aus, aber ich glaube tatsächlich, dass ein 35-Jähriger, der kaum älter ist als seine Spieler, da muss es schon sehr gut laufen in der Mannschaft, dass das hinnehmbar ist, weil dieser Jupp Heynckes-Effekt, ja, dieses Seniorige und auch Gelassene, was du auch bei Ancelotti da siehst, das ist mir ein bisschen näher als dieses Jungsche, aber wir sind ja jetzt selber auch schon fast 60, deswegen sind wir wahrscheinlich geprägt von unserer eigenen, das Sein bestimmt, das Bewusstsein begegnet einem immer wieder. Jetzt ist wieder eine Stunde rum und haben wieder eigentlich nichts besprochen, oder?
Nee, aber ich pass auf, jetzt mache ich nochmal ein bisschen Wissenstransfer, mal weg vom Fußball. Also, man findet doch immer, und zwar wurde berechnet, Auswirkungen eines Atomangriffs aus Deutschland.
Oh, ein schönes leichtes Thema.
Genau, also explodiert eine 20 Kater Nuklearbombe, also eine taktische Nuklearbombe, würde ein Feuerball im Umkreis von etwa 260 Metern alles verdampfen. Also nur 260 Meter erstmal, Lebewesen, Bäume, Gebäude. In einem Radius von 600 Metern entstünden schwere Explosionsschäden. Der Überdruck kann Beton zerstören, 100% der Menschen in diesem Gebiet, jetzt reden wir wirklich mal quasi nur einen Kilometer insgesamt, würden sterben. Im Bereich dann von 1,5 Kilometern wäre die Strahlendosis so hoch, dass Lebewesen, also wir dann auch, also 1,5 Kilometer tot. So, wenn nicht unmittelbar, so würde die Kombination aus Strahlung, Verbrennung und Verletzungen durch die Druckwelle in wenigen Wochen dann weitere Menschen töten und je nach Windstärke in einer Entfernung von bis zu 100 Kilometern. So, das heißt, wenn er jetzt so ein Ding in Kiew einsetzt, wäre Kiew danach eben vollkommen unbewohnbar für immer.
Ja.
Ne? Also das heißt, du könntest natürlich wenn du jetzt mal hörst 260 oder 600 Meter oder einen Kilometer, je nachdem, wo du so eine Bombe hinschmeißt, hättest du unter Umständen nur 100 Tote. Nur wenn du eben so eine, dann kommt es eben auf die Windrichtung an. Und dann kommt es eben auch darauf an, was passiert langfristig. Langfristig wirst du wahrscheinlich im Umkreis von, ja, wie hier steht, 100 Kilometer da weg müssen, sonst steigt dein Krebsrisiko um 80.000%.
So. Genau, das war wieder eine Uwe Boll-Zahl. Das ist ein sehr schönes Ende unseres Podcasts, weil ich kann dich jetzt nicht weiter in diesen dystopischen, das ist, erregt dich sowas, das ist ja fürchterlich, was erzählst du denn da?
Ich gebe ja hier eine Wissens-Dings.
Ich will das,
am Hauptwache Flieger Horst Büschel in Rheinland-Pfalz, krank. Bei mir, 100 Kilometer nur von Mainz weg, ja, ist nämlich, sind diese ganzen scheiß Nuklearraketen. die ja. hier stationiert sind, die sind ja. noch bei Koblenz, also da bei Boppard, Cochem und so weiter, da sind die alle. Das heißt, da schmeißen die Russen sofort eine Atombombe drauf und dann bin ich hier in Mainz weg vom Fenster innerhalb von, was weiß ich, ein paar Monaten.
Wir haben einen Fliegerhorst hier oben. Aber
auch habt ihr auch, oder was? Und da sind auch Atombomben.
Ja, aber ich habe hier bisher nur Phantomjäger gesehen aus den 40er Jahren. Also die sind unglaublich laut. Ich habe in meinem ganzen, also seit Westerwald 70er Jahre, habe ich keine sogenannten Düsenjäger mehr gehört. Und hier oben bei schönem Wetter hört man die schon mal ab und zu. Also sehr ältliche, analoge Geräusche. Aber ansonsten glaube ich, Atombombe wird das hier niemals treffen. Ich glaube, wir werden dann hier bleiben und wir müssen dann unser Gehöft gegen Zombies, also wir werden hier oben die Zombie-Apokalypse erleben und ich werde dann mit meinem dann heiß gemachten scharfen Pudel auf die Leute losgehen. Ja,
weil aber er ist hier, schon guck mal, sehr da muss man, man muss noch satirisch enden hier, weil ganz am Schluss von diesem Artikel steht Folgendes. In einer Pressekonferenz sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, es gäbe Abwehrmaßnahmen, also falls Atombomben kommen, die aber aus strategischen Gründen nicht erläutert werden. Und das aus dem Mund eines deutschen Regierungssprechers, da wissen wir ungefähr, dass da ungefähr von stimmt, ist 0,0%. Genau, die Abwehrmaßnahmen ist, wir nehmen irgendeinen Fettsack und schießen ihn mit einer Kanone hoch, der dann versucht, diese Atomrakete auf eine andere, die Veränderung. Haben sie ja diese Woche gemacht mit der NASA, hast du das mitgekriegt? Die haben ja so einen Asteroiden beschossen, um zu gucken, ob der die Richtung verändert.
Mit ja, da bin ich Verschwörungstheoretiker, tatsächlich. Also, wenn du siehst, wie unkritisch die NASA in allen Medien, ob Zeitung, ob Radio, ob privat oder öffentlich-rechtlich, wie unkritisch jede Aktion der NASA begleitet wird, wie so eine klassische PR-Studie, wo Scheißhausgeschichten, ja, jetzt werden Bilder gezeigt und dann wird was besprochen, was du gar nicht siehst und alle danach euphorisch sich um den Hals fallen und sagen, ach, das ist so toll und so, und dann, aber sie wissen noch gar nicht, ob das geklappt hat. Und da hörst du dann nie wieder was davon. Und dann, wie jetzt letztens vor ein paar Wochen auch zum Mond fahren, so. Das ist so, so, so alles falsch. Das weiß ich. Das weiß ich, weil ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich das so klar sage, dann stimmt es.
Aber weißt du, was lustig ist auch?
Francis Ford Coppola hat mal gesagt, ich weiß nicht, was es ist, aber ich spüre es genau. Und das ist der Satz meines Lebens. Und das könnt ihr mir nicht erzählen, diese NASA-Scheiße. Und genauso, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber da kennst du dich wahrscheinlich auch gar nicht so aus, was dieser Herr Precht bei Lanz da diese Woche wieder abgezogen hat mit dem Herrn Wälzer zusammen. Also Leute, hört jetzt auf, diese Sendungen zu gucken. Das ist schädlich für euch. Ich rufe hiermit zum Boykott aller Talksendungen im deutschen Fernsehen auf. Punkt.
So gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, sag das mal. Was hat er denn da besprochen? Mal ganz kurz zusammengefasst.
Naja, der Precht und der Wälzer sind ja bekannt dafür, dass sie sich selber als Personen in den Mittelpunkt stellen, um ihre Thesen zu verbreiten. Und jetzt haben sie zusammen ein Buch geschrieben. Bisher haben sie einzelne Bücher geschrieben, die auch ganz lesbar sind, wo sie gesagt haben, die Personalisierung in den Medien geht so weit, dass es Menschen hervorbringt, die nur noch sich selber in den Mittelpunkt stellen. Das sagen die beiden, die nur davon leben, dass das so ist. Und dann sagen sie, dass das schwer ist, darüber Gehör zu finden. Sagen die, die in jeder Talkshow drin sitzen, um das zu kriegen.
Ja, so witzig.
Genau, so. Und jetzt wurde dann eben so ein Showdown mit einem mit zwei Print-Journalisten oder mittlerweile muss man ja Online-Journalisten oder schreibenden Journalisten sagen, die sie dann gegrillt haben, woraufhin sie dann gesagt haben, seht ihr, unsere These ist genau bestätigt, man soll zum Verstummen gebracht werden und der öffentliche Diskurs findet statt über die Mainstream-Medien, das ist immer die Beschimpfung des Ganzen, über die Mainstream-Medien, weil die eben Themen erfänden. So, sagen die, die sich selber bei Lanz als Thema erfinden. So, und jetzt ist es wirklich so, die Gehirnschwarte angreifen, so eine Scheiße, die da verbreitet wird, dass das jetzt mal aufhören muss, dass mit unseren Geldern, wo ein öffentlich-rechtliches Institut wie der milliardenschwere Bayerische Rundfunk 56% seiner Ausgaben nicht verorten kann, nicht weiß, wofür er sein Geld ausgibt, Dann diese Halbaffen mit ihren langen Haaren. Jawohl, ich gehe über Äußerlichkeiten. Ihr seht scheiße aus. Ihr seht nicht altersgerecht aus. Ihr seht beschissen aus und ihr redet Bullshit. Das ist Schwachsinn. Aber dass man euch reden lässt, das nehme ich Herrn Lanz übel. Das darf nicht sein, weil dieser Diskurs muss in dieser Republik nicht stattfinden, weil wir haben wirklich, 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 wirklich Sorgen im Moment. Und das sind unsere Sorgen nicht.
Da stimme ich mit dir hundertprozentig überein, aber das sind eben auch taktische, die wollen nur ihre Scheiße verkaufen und Geld machen. Ist ja auch ein Buch über Markus Lanz diese Woche erschienen, habe ich im Kress-Journal gelesen. Seine Karriere war so gut wie beendet und er hat sich wieder rausgearbeitet etc. etc.
Ja toll, meine auch.
Genau, richtig. Also Markus Lanz finde ich, und er wäre einer der härtesten Interviewpartner. Warum gehen trotzdem Politiker immer noch dahin? Ich glaube, der genießt sich selber beim Reden. Ohne Ende, ja, und ich habe da auch...
Also ich habe ihn mal kennengelernt, er ist ein wahnsinnig netter Kerl. Also so nett, dass ich dann wieder sage, so möchte ich auch nicht sein. Ich möchte nicht, dass... Nee.
Gut aussehend, geht zum Polarkreis, macht ja, noch genau. Ein bisschen Reportagen zwischendurch, fliegt nach nach Amerika. Hat es alles voll drauf, ein Hans Dampf in 1000
Dingen, aber
kein Privatleben, keine Ahnung. Oder vielleicht auch super aussehende Frau und super glückliches Privatleben und alles kann ich mir auch vorstellen. Warum ist es denn... Traurig. Nichts ist traurig. Er ist steinreich, er sieht gut aus, hat eine super Frau, reist durch die Gegend, verkauft sich Bücher mit Precht und kann uns deshalb mal am Arsch lecken.
Aber er war mit Birgit Schrowanger verheiratet.
Das ist allerdings ein Downer, muss ich sagen. Ja? Da kann sie nur noch Willi Herrens Frau heiraten. Jetzt siehst du, der hat für 8.000 Euro das gesamte Erbe von ihrem, also alle, was weiß ich, was er noch hatte, irgendwelche Plaketten, irgendeine Scheiße hat sie verkauft für 8.000 Euro. Die haben wirklich kein Geld. Die können die Grabpflege schon nicht mehr bezahlen. Ja. Aber wir sollten mit zwei lustigen Sachen enden. Und zwar das Erste, was ich eben noch sagen wollte, als das mit dem NASA, mit dem Asteroiden, hat sofort hier der Postillon gepostet. Ja. NASA schießt Asteroid ab quasi, ist jetzt auf Kollisionskurs mit der Erde. Also die haben tatsächlich die Koordinaten geändert. Und das Zweite fand ich also eine weltbeherrschende News diese Woche. Und zwar der Mord im Puppenpuff. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Und zwar gibt es in Berlin, und es gibt ja in verschiedenen Städten schon Puffs, wo keine Frauen mehr sind, sondern Gummipuppen. Und da hat irgendein Rapper... Und dann irgendein Rapper hat so eine Gummipuppe kaputt gemacht beim Geschlechtsakt oder so. Und der ist dafür, hat er jetzt eine Anzeige gekriegt. Und überall stand dann eben der Mord im Puppenpuff. Und ich kenne ja Leute aus dem Rotlichtbereich und so weiter. Wie bekannt mache ich ja seit 2 Jahren bin ich ja an so einer Doku dran. Da hat dann einer zu mir rüber gewhatsappt, in einer Welt, wo es Puppenpuffs gibt, will ich nicht mehr leben. Ich glaube, da war eine realistische Aussage sämtlicher Rotlicht-Motorrad-Club-Größen, die es gibt. Und da musste ich ihm wirklich recht geben. Also, wo sind wir? Was ist los? Wie kann man in einen Puppenpuff gehen?
Naja,
Das gibt es doch gar nicht. Also das gibt es ja wirklich. Das musst du dir mal überlegen, was das für eine Idee ist. Das gibt's doch nicht.
Die sind lieb. Die Puppen sind lieb. Die wehren sich nicht. Die sind schmiegsam und
kosten auch kaum was. Nur in der Anschaffung einmal. Musst du nur immer sauber machen. Ne? Ekelhaft.
Bah, jetzt sag mal tschö.
Aber das war ein gutes Schlusswort. Also, der Puppenpuff. Jetzt hast du noch den Titel für die Sendung.
Genau, Mord im Puppenpuff heißt diese Serie. Mord im
Puppenpuff. Alles klar. Also, tschö. Thank you.
Musik.